Ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch bei der Reihe Wissen fürs Leben. Es ist dies heute bereits die 20. Veranstaltung, ein kleines Jubiläum. Ich bedanke mich für Ihre Treue, für Ihr Kommen und freue mich, wenn Sie es weitersagen, wie gut Ihnen diese Reihe gefällt. Wissen fürs Leben, das ist nicht nur ein Schlagwort, sondern ein echtes Anliegen. Wir wollen mit dieser Reihe Wissen vermitteln, das hilft im alltäglichen Leben. Darum freut es mich auch, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben, nicht zu Hause geblieben sind und den Nachtslalom anschauen, weil dort hätten Sie sicher nichts gelernt. Hier lernen Sie etwas. Wissen zu vermitteln, das im alltäglichen Leben hilft, das ist auch genau das Anliegen unserer heutigen Referentin. Dr. Rebecca Reinhardt ist keine theoretische, sondern eine ganz praktische Philosophin der Lebenskunst, die mit den Leuten redet. Sie hat Philosophie studiert, auch Amerikanistik und Italienistik, und sie ist heute in München als philosophische Beraterin in eigener Praxis tätig. Dr. Rebecca Reinhardt arbeitet auch in Krankenhäusern und als Referentin in der ärztlichen Fortbildung und mit Führungskräften von Unternehmen. Von Rebecca Reinhardt gibt es bisher 3 Bücher. Die Sinn-Diät, das war das erste Buch, der Untertitel »Warum wir schon alles haben, was wir brauchen«. Philosophische Rezepte für ein erfülltes Leben. Das zweite Buch, Odysseus oder die Kunst des Irrens, der Untertitel Philosophische Anstiftung zur Neugier. Und erst vor wenigen Monaten ist erschienen Würde Platon Prada tragen. Philosophische Überlebenstipps für den Lifestyle-Dschungel. In der Einleitung zu ihrem Buch Odysseus oder die Kunst des Irrens schreibt Rebecca Reinhardt: Meiner Meinung nach ist Philosophie wertlos, wenn sie uns nicht hilft, gut zu leben, wie widrig die Umstände auch sein mögen. Zu den widrigen Umständen zählt unter anderem auch die Diktatur des Zeitgeistes. Und was diktiert der Zeitgeist? Zum Beispiel, dass wir perfekt funktionieren sollen, dass wir Risiken vermeiden und ausschalten sollen, dass wir unser Leben immer noch effizienter und effektiver gestalten sollen, dass alles berechenbar sein müsste. Der Preis für diesen Wahn ist hoch. Es wächst die Angst, etwas falsch zu machen und dann auch noch selbst schuld zu sein, wenn etwas schief geht, etwa wenn man krank wird. Es wächst die Überforderung und mit ihr die Erschöpfung. Und was besonders bitter ist, wir verlieren die Lebensfreude und den Lebenssinn. In einer solchen Situation tut es gut, ermuntert und ermutigt, angeregt und inspiriert zu werden, wie wir der Perfektionsfalle entkommen können, damit wir die Welt eines Tages ein wenig klüger, aber auch viel staunender verlassen können, als wir sie betreten haben. Liebe Rebecca Reinhardt, ich freue mich, dass Sie die Einladung angenommen haben, von München hierher gereist sind. Ganz herzlich willkommen hier in Feldkirch.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Abend. Ich möchte mich auch natürlich erstmal noch bedanken bei Herrn Dr. Köp und bei der Arbeiterkammer in Vorarlberg, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen darf. Und ich möchte Ihnen vielleicht erstmal kurz erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diesen doch sehr eigenartigen Beruf der freien Philosophin zu ergreifen. Vor 12 Jahren war ich noch an der Universität und habe mich mit ganz großer Begeisterung mit hochkomplexen, hochabstrakten Themen befasst. Vielleicht wäre ich immer noch dort heute, wenn nicht plötzlich, wie es eben oft so passiert, das Leben in meinen Elfenbeinturm eingebrochen wäre. Und zwar war das in meinem Fall eine Begegnung mit einer sehr schweren psychischen Erkrankung. Gott sei Dank bin nicht ich erkrankt, aber diese Krankheit ist mir in meinem Umfeld begegnet und ich war gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Plötzlich war ich mit etwas konfrontiert, das ich überhaupt nicht verstanden habe. Denn bis dahin habe ich tatsächlich geglaubt, man könnte alle Probleme, auch die Probleme des wirklichen Lebens, auf theoretischem Wege lösen. Ich musste also aufstehen von meinem Schreibtisch und in die Psychiatrie gehen. Dort habe ich dann mit Patienten gesprochen, ich habe Vorlesungen besucht, sehr interessiert. Und irgendwann stand ich dann vor der Frage, was will ich denn jetzt eigentlich mit meinem angebrochenen Leben machen? Möchte ich weitermachen wie bisher? Mich in der relativen Sicherheit der Universität, mich mit spannenden Fragen befassen, aber doch auch irgendwie jede Berührung mit dem Leben systematisch vermeiden? Oder will ich nicht doch schauen, was die Philosophie, die ich ja so sehr liebe, mit diesem Leben überhaupt was sie damit überhaupt zu tun hat und wie sie sich auf dieses Leben überhaupt anwenden lässt? Ja, ich habe mich dann für den zweiten Weg entschieden. Und heute habe ich, wie Sie schon gehört haben, eine Praxis für philosophische Beratung in München. Ich halte Vorträge wie diesen hier, gebe Seminare und ich philosophiere auch mit Menschen in der Klinik, in der Psychiatrie, mit Depressionspatienten, Angstpatienten, Burnout-Patienten, hauptsächlich für die auch unser Thema Perfektionismus natürlich ein ganz großes Thema ist, und auch in einer onkologischen Klinik, wo ich mit Krebspatienten, teilweise auch mit Sterbenden philosophiere. Und das ist das, was mich an dieser Art von gelebter Philosophie, mit der ich es heute zu tun habe, immer wieder so fasziniert, dass sie so absolut zielgruppenunspezifisch ist. Denn letzten Endes interessieren uns ja alle die gleichen Themen. Ob wir jetzt gesund sind oder krank, Lehrer sind oder Schüler, ob wir Top-Managerinnen sind oder Hausmänner. Themen wie Glück, Gut und Böse, Freiheit, Vergänglichkeit, die Endlichkeit des Lebens und natürlich immer wieder die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja gut, können Sie sagen, wenn Sie das jetzt so hören. Es hört sich ja alles ganz interessant an, so ein tolles philosophisches Angebot, aber wie passt ein solches tiefschürfendes Angebot überhaupt in unsere Zeit? Eine Zeit, in der ja nahezu jeder Lebensbereich fast ausschließlich den Kriterien der Effizienz, der Effektivität, der Lösungsorientiertheit, der Marktfähigkeit, der Berechenbarkeit, des Perfektionismus zu unterstehen scheint. Tatsächlich leben wir in einer Zeit, in der Perfektionismus, Ziel- und Lösungsorientiertheit der Weisheit letzter Schluss zu sein scheint. Von klein auf werden wir auf Effizienz und Effektivität eingeschworen und systematisch darauf abgerichtet, Unwägbarkeiten auszuschalten. Der Witz daran ist natürlich, dass das vollkommen unmöglich ist, da ja das Leben sozusagen per Definitionem unwägbar und ziemlich unperfekt ist. In großen Betrieben, in großen Unternehmen, aber auch im Leben jedes Einzelnen von uns geht es anscheinend immer mehr fast nur noch darum, irgendwelche Zielvorgaben zu erreichen und Es zu schaffen. Wobei letzten Endes nie ganz klar ist, was mit diesem Es denn eigentlich gemeint sein soll. Für immer mehr Leute scheint das Leben tatsächlich gleichbedeutend zu sein mit einer einzigen riesigen Castingshow, in der es darum geht, die Mitkonkurrenten durch die eigene perfekte Leistung und die entsprechende perfekte Selbstvermarktungsstrategie auszustechen und sich das Okay des Jurors abzuholen. Du bist weiter. Am Ende dieses Prozesses soll dann idealerweise natürlich das perfekte Leben stehen. Eine Illusion. Denn die ständige Jagd nach dem immer weiter, immer schneller, immer höher, immer perfekter katapultiert einen eben halt leider nicht ins Nirvana, sondern eher in die Klinik. Burnout, kann man ja fast schon sagen, war so ungefähr wirklich das Wort des letzten Jahres. Also ich weiß nicht, das haben Sie sicherlich mitgekriegt. Es gab kaum einen Zeitschriftentitel, kaum einen Titel einer großen Tageszeitung, wo nicht mindestens einmal letztes Jahr das Wort Burnout in riesigen fetten Lettern geprangt hat. Aber das ist ja nicht nur jetzt ein Medienhype, sondern es ist auch eine Tatsache, die ich auch wöchentlich in der Klinik beobachte. Natürlich nehmen Burnout, Depressionen, Stresserkrankungen stark zu in einer Zeit, ja, die sozusagen ja nur den Fortschritt um des Fortschritts willen lebt und vorgibt, wo aber überhaupt kein Sinn mehr hinter diesem ewigen Fortschreiten und Voranschreiten zu erkennen ist. Ich möchte Ihnen heute gerne zwei philosophische Wege aus der Perfektionsfalle, aus dieser einschichtigen, kurzsichtigen Zielorientiertheit unserer Zeit vorstellen. Das ist einmal das philosophische Zeitmanagement und zum anderen, Achtung, nicht erschrecken, die Askese. Dazu kommen wir dann später noch. Beide, die philosophisches Zeitmanagement wie auch die Askese, beinhalten die ganz zentrale Erkenntnis, dass es im Leben eben nicht darum geht, wer als Erster und in möglichst perfekter Weise die Zielgerade durchlaufen ist, sondern im Leben geht es darum, ein gutes Leben zu haben. Das beste Leben hat der, der Umwege, Irrwege, manchmal auch vielleicht sogar Abwege in Kauf nimmt, weil nur er erkannt hat, dass das Leben selbst das Ziel ist. Die meisten anderen leider kommen zu dieser Einsicht meist erst dann, wenn schon große Teile des Lebens ziemlich unbemerkt an ihnen vorübergerauscht sind. Aber klar, ein gelungenes, glückliches Leben, das man auf Irrwegen, auf Umwegen erreicht, hat in unserer Gesellschaft natürlich einen sehr, sehr schweren Stand. Die allermeisten empfinden eine Situation, in der sie sich nicht auskennen, in der sie verwirrt sind, irritiert sind vom Leben, in der sie sich sozusagen in einer Situation finden, wo sie im Ungewissen plötzlich umherirren müssen, als absolut unerträglich und unaushaltbar. Man denkt keine Sekunde nach. Man ruft sofort nach einem Experten, ob das ein Arzt ist, ein Psychotherapeut, ein Berater, ein Coach, vielleicht auch ein Philosoph, der einen möglichst noch gestern aus der unerträglichen Lage befreien soll. Man assoziiert das Umherirren im Ungewissen mit einer Schuld oder einer Strafe, ob dieses Umherirren nun mit einer chronischen Krankheit meinetwegen zu tun hat, deren Ausgang nicht abzusehen ist, mit einer schweren, schwierigen familiären Situation oder vielleicht auch mit einem plötzlichen Jobverlust. Kaum einer kann der Tatsache, dass in dieser Welt eben nicht alle Wege an das vorausberechnete Ziel führen, etwas Positives abgewinnen. Man assoziiert also das Verirrtsein mit einem völlig überflüssigen Kostenfaktor, mit einem völlig überflüssigen Zeitverlust. Dabei wäre es doch eigentlich viel schöner und viel philosophischer, wenn man sich mal fragen würde, was könnte eigentlich das Umherirren im Ungewissen, ob das nun freiwillig erfolgt oder wie so oft gezwungenermaßen, für Vorteile haben? Was würden Sie sagen, wenn ich Sie so direkt frage? Oder wenn Sie mal so zurückschauen auf Ihr Leben, auf verwirrende Lebenssituationen, wo Sie sich nicht mehr auskannten, wo Sie die Orientierung verloren haben. Was haben solche Situationen für Vorteile? Möchte sich vielleicht jemand äußern? Begegnungen, die man sonst vermutlich so in so einem routinemäßigen Leben überhaupt niemals gemacht hätte. Neuorientierung, genau. Zumindest dann später halt irgendwann, aber auf jeden Fall ist es immer eine Chance, sozusagen dieses große Lebensschiff einmal vielleicht um 180 Grad zu wenden. Verzweiflung, Gefühlsleben. Dass man mal wegkommt, das ist ja auch ganz klar. Das hat man ja auch wirklich in dieser Perfektionsspirale, in der man sich so täglich empfindet, dass man ja auch nur noch ein mentales Wesen ist, aber dass die ganze Sinnlichkeit ja irgendwie mit der Zeit abstirbt. Und eben solche verwirrenden Lebenssituationen, die erwecken eben auch das ganze Gefühl, ich, was da so in einem steckt, völlig klar. Es ist sicherlich immer eine ganz gute Möglichkeit, auch mal sich selbst zu prüfen, herauszufinden, wer man denn wirklich auch ist, was für Seiten überhaupt in einem steckt, die man bisher noch gar nicht so aus sich selbst herausgelebt hat. Ich frage meine Klienten in der Praxis oder aber auch in der Klinik mal ganz gerne, wenn Sie mal so zurückschauen auf Ihr Leben, an welche Zeiten, an welche Phasen in Ihrem Leben erinnern Sie sich eigentlich am intensivsten? Im positiven wie im negativen Sinne. Was glauben Sie, kriege ich da für Antworten? Krankheit, Verliebtheit. Also ich denke, wir sind uns einig, all diese Phasen waren eben wirklich Grenzsituationen unseres Lebens. Ob die jetzt mit der Geburt des ersten Kindes zusammenhingen, ob das vielleicht der Tod eines geliebten Menschen war oder eine drastische berufliche Veränderung. Es waren jedenfalls immer Situationen, die sich ins Gedächtnis einbrennen, die Ausnahmesituationen waren. Aber das Schöne an diesen Zeiten ist ja, auch wenn sie momentan vielleicht sehr schwierig zu bewältigen sind, dass sie unserer Persönlichkeit ja erst die nötigen Konturen verschaffen, dass sie unser Wertebewusstsein stärken und dass sie uns auch erst klar machen, wie sehr es in dieser Welt auf Engagement, auf Mut, auf Mitmenschlichkeit ankommt. Es gibt sehr viele Studien, ich denke, das sind eher psychologische Studien, wo man eben auch Menschen fragt am Ende ihres Lebens, was sie eigentlich am meisten bereuen, wenn sie zurückschauen. Und das Interessante ist, vielleicht haben sie es sich auch schon selber gedacht oder können sie es auch schon selber denken, dass eben nicht die Fehlentscheidungen bereut werden. Es wird nicht bereut, wo man einmal gescheitert ist, sondern einzig und allein das nicht gelebte Leben wird bereut. Ja, also klar, wir leben in dieser Zeit des Perfektionismus, der Lösungsorientiertheit, aber wir leben natürlich auch im Zeitalter der Globalisierung, in einer Zeit, wo sich politische, wirtschaftliche Machtverhältnisse ziemlich drastisch verlagern. Und gerade in solcher Epoche ist es auch immer ganz wichtig, dass man mal zurückschaut in die Geschichte und sich mal überlegt, woher man eigentlich kommt, woher eigentlich die eigenen Traditionen stammen, die einen leiten und Orientierung geben bis ins Heute. Denn wenn wir nicht wissen, woher wir kommen, traditionsmäßig, kulturmäßig, wissen wir auch nicht, wohin wir gehen. Und in diesem Sinne plädiere ich dazu, dass wir uns gerade heute mal wieder ein Vorbild nehmen sollten am antiken homerischen Helden Odysseus, der uns ja lehrt, in exemplarischer Weise sozusagen, dass das Irren, das Umherirren im Ungewissen nicht unbedingt eine Schuld sein muss oder eine Strafe, sondern dass es tatsächlich auch eine Kunst sein kann, die Kunst des Irrens. Und mehr noch, eine ganz zentrale Lebens- und Überlebenskompetenz, die wir unbedingt brauchen, wenn wir in dieser so verwirrenden Welt bestehen möchten. Odysseus ermutigt uns, genau zu diesen Begegnungen, von denen die Dame rechts vorhin gesprochen hat, sie ermutigt uns, dem Befremdlichen, dem Nicht-Alltäglichen ins Auge zu schauen, sich auf Grenzsituationen einzulassen, Mut zur eigenen Unvollkommenheit, vielleicht sogar zum Scheitern zu entwickeln und gerade dadurch unterwegs oder vielleicht auch erst ganz am Ende Glück zu finden. Und gerade eben auch dort, das ist eben das Kuriose, wo wir es vielleicht überhaupt nicht vermutet haben. Ja, an dieser Stelle ist es natürlich auch nochmal ganz sinnvoll, wenn man sich fragt, was ist denn dieses Leben? Was sollte es sein? Also ich denke, wir sind uns einig, dass es zumindest keine Castingshow ist. Aber was ist das Leben? aus philosophischer Sicht kann man sagen, was auch immer das Leben sein mag, was auch immer der Sinn dieses Lebens sein mag, es geht doch irgendwie für jeden darum, es zu entdecken, was davon zu lernen. Dieses Leben, diese Welt ein wenig weiser, aber auch sehr viel staunender zu verlassen, als man sie betreten hat. Wie Sie wissen, hat Odysseus 10 Jahre Trojanischen Krieg hinter sich bringen müssen und weitere 10 Jahre Irrfahrt, bevor er in sein Königreich Ithaka zurückkehren konnte, zu seiner geliebten Frau Penelope. Während dieser Irrfahrt ist er zahlreichen Seeungeheuern und Monstern begegnet und auch allerlei liebreizenden Damen, die ihn alle versucht haben, davon abzuhalten, zurückzukehren. Aber überlegen Sie mal. Hätte Odysseus seine Reise nach Zeitmanagement-Kriterien geplant? Hätte er die effizient und effektiv gestaltet? Wäre es ihm vielleicht möglich gewesen, den direkten Weg nach Ithaka zu nehmen oder sogar vielleicht eine Abkürzung zu wählen? Er wäre vermutlich kaum der weise und erfahrene Held geworden, als der er in die Kulturgeschichte einging. Und als den wir ihn natürlich auch heute noch verehren. Dass wir uns da nicht missverstehen, die Kunst des Irrens, so wie sie uns Odysseus lehrt und wie sie uns auch wegführen kann oder herausführen kann aus der Perfektionsfalle, hat überhaupt nichts mit der Hingabe ans Chaos zu tun. Sondern sie verlangt sozusagen eine Minimalorientierung. Und die besteht in der Antwort auf 2 ganz existenzielle Fragen. Schreibe ich jetzt hier mal auf. Die erste Frage ist, wofür lebe ich? Und die zweite, wer bin ich? Kann man es lesen? Das sind auch genau die beiden Fragen, die ich regelmäßig auch meine Klienten in der philosophischen Praxis oder auch in der Klinik frage. Und zwar schon ziemlich am Anfang des Gespräches sozusagen als kleine Eingangsschockfragen. Wenn Sie sich selbst versuchen, diese Fragen zu beantworten, werden Sie merken, dass die untrennbar zusammenhängen. Wenn Sie die eine nicht beantworten können, dann wissen Sie wahrscheinlich auf die andere auch nichts zu sagen. Im Falle von Odysseus ist klar, er lebt für Ithaka, er lebt für seine geliebte Penelope. Ja, und wer ist er? Er ist ein Mensch mit ganz spezifischen Persönlichkeitseigenschaften. Er hat ein unglaubliches Durchhaltevermögen, eine unglaubliche Neugier, eine Entdeckerfreude, sondergleichen. Er hat eine brillante Rhetorik, mit der er seine Gegner immer wieder schachmatt setzt. Ja, eine unglaubliche Ausdauer und auch sehr viel Tugendhaftigkeit. Nur, kann man sagen, weil Odysseus genau wusste, wer er ist, konnte er an der Begegnung mit der erschreckend fremden Welt, mit diesen erschreckend fremden Welten, die ihm auf seiner Reise begegneten, ja, fertig werden, konnte er in ihnen wachsen und ist nicht daran zerbrochen. Es ist also ganz einfach, um das zusammenzufassen. Wenn Sie Antworten auf diese Fragen haben, ist es letzten Endes egal, mit welchen Herausforderungen Sie in Ihrem Leben zu kämpfen haben. Dann haben Sie immer einen inneren Halt, der Ihnen ja über die Wirrnisse des Lebens hinweghilft. Die Botschaft des Odysseus an uns heute ist jedenfalls ganz klar. Ein gelungenes Leben haben wir nicht dann, wenn wir versuchen, alles perfekt zu machen, sondern nur dann, wenn wir uns aufmachen, zu entdecken, worin es besteht. Denn nie als Zuschauer, nur immer als Protagonisten unseres Lebens, können wir überhaupt herausfinden, worin die eigentliche Größe des Menschen besteht. Nämlich natürlich nicht in der Perfektion, sondern in seiner Gabe, immer wieder neu anzufangen. Und gerade in diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, sich mal klar zu machen, was man überhaupt ein Verständnis von Zeit hat, von Lebenszeit. Das philosophische Zeitmanagement muss natürlich ganz klar mit der Frage beginnen, was ist überhaupt Zeit? Eine sehr interessante philosophische Frage, an der sich Philosophen bis heute die Zähne ausbeißen. Augustinus hat darauf bekanntermaßen gesagt, wenn mich niemand danach fragt, dann weiß ich es. Wenn ich aber gefragt werde und eine Antwort geben soll, dann weiß ich es nicht. Und ich würde vorschlagen, um uns mal so ein bisschen auch ja, gefühlsmäßig einzustimmen auf das philosophische Zeitmanagement, weil wir ja nicht nur mentale Wesen sind, sondern eben aus vielen verschiedenen Facetten bestehen, machen wir mal eine kleine Übung. Die Übung besteht aus zwei Teilen und wir fangen gleich an mit dem ersten Teil. Ich bitte Sie, sich alle mal in eine Position hinzusetzen, wo Sie einigermaßen unverändert für die nächste Zeit bleiben können. Es wäre gut, wenn Sie mal ein bisschen so die Füße, die Sohlen flach auf den Boden legen würden, nicht irgendwie so über Kreuz so lässig, sondern schön parallel auf dem Boden. Und dann wäre es gut, wenn Sie die Augen schließen würden. Sie können auch einen Punkt vor sich auf dem Boden fixieren. Und dann folgen Sie einfach ruhig meinen Anweisungen und denken gar nicht daran, was die Frau Reinhardt jetzt für eine komische Sache macht. Schließen Sie einfach die Augen und atmen Sie nur ganz ruhig ein und aus. Und spüren Sie, wie sich beim Atmen Ihre Bauchdecke hebt und senkt. Und dann lenken Sie mal Ihre gesamte Aufmerksamkeit, während Sie ruhig weiteratmen, auf Ihren linken großen Zehen. Sie sind jetzt ganz bei Ihrem linken großen Zehen. Beobachten einfach, wie der sich anfühlt. Ob der warm ist, pulsiert oder kalt. Und Sie atmen weiter ruhig ein. Und aus. Und dann wandern Sie mal ein bisschen weiter hoch mit Ihrer Aufmerksamkeit in Ihre beiden Unterschenkel. Sie sind jetzt ganz bei Ihren beiden Unterschenkeln. Beobachten einfach, wie die sich anfühlen. Und Sie atmen ruhig weiter ein. Und aus. Und dann gehen Sie noch ein bisschen weiter nach oben mit Ihrer Aufmerksamkeit in Ihren Unterbauch. Spüren, wie sich die Bauchdecke beim Atmen hebt und senkt. Atmen Sie ruhig weiter ein und aus. Dann bewegen Sie bitte langsam Ihre Finger, ganz langsam und sachte, Ihre Zehen und öffnen die Augen langsam. Dann gehen wir gleich übergangslos zum zweiten Teil der Übung. Da würde ich Sie bitten, mal auf Ihre Armbanduhr zu schauen. Wenn Sie keine eigene haben, können Sie auch bei Ihrem Nachbarn schauen. Beobachten Sie genau den Zeiger der Uhr und sagen mir, wann 3 Minuten vorbei sind. Ja, jetzt, okay, alles klar. Ja, jetzt interessiert mich natürlich von Ihnen zu erfahren, wie war Ihr Zeitempfinden jeweils beim ersten Teil und beim zweiten Teil der Übung? Wie haben Sie Zeit erlebt? Das erste ist Ihnen kürzer vorgekommen. Mhm. Mhm. Also der Herr war sehr erstaunt. Ja, der Herr hat gesagt, es ist ihm sehr lang erschienen, weil er auf die Uhr geschaut hat und er hat auch beobachtet, dass auch ich ziemlich ungeduldig wurde. Hat jemand vielleicht eine andere Erfahrung gemacht? Mhm. Also nicht nur, dass es kürzer erschienen ist oder es ist gar nicht kürzer, sondern es war gar nicht irgendwie die Zeit. Mhm. Unwichtig. Und dadurch irgendwie angenehmer, ja, weil, mhm. Okay. Ja, also ich denke, es ist sicherlich bei den meisten Leuten so, dass sie diesen ersten Teil angenehmer empfinden. Es gibt auch aber die umgekehrte Variante, weil die Menschen sind natürlich verschieden. Im Alltag, ja, wo wir uns ja immer so ja, um Effizienz und Effektivität bemühen, da machen wir meistens die Erfahrung, dass wir immer entweder zu viel oder zu wenig Zeit haben. Zu wenig Zeit, das ist natürlich sozusagen unsere Standardsituation. Das Interessante dabei ist aber, dass das für uns nicht immer und nicht in jedem Fall ein Nachteil ist. Im Gegenteil, solange wir uns noch im relativen Vollbesitz unserer geistigen und körperlichen Kräfte befinden, bilden wir uns auf unsere Zeitknappheit insgesamt sogar etwas ein. Denn keine Zeit zu haben, das ist ja heute ein Statussymbol. Ein Statussymbol, genau wie jenes Gerät, das Zeitdruck, Zeitknappheit erst in Mode gebracht hat. Das Handy, heute auch Smartphone genannt. Das Handy dient dazu, die ohnehin schon knapp bemessene Zeit durch penetrantes Klingeln noch weiter zu zerstückeln. Klingelt es, während wir gerade mit uns alleine sind, haben wir keine Zeit mehr für uns. Klingelt es, während wir gerade mit anderen Leuten zusammen sind, haben wir entweder keine Zeit mehr für die uns umgebenden Personen oder für unseren Gesprächspartner. Je öfter das Handy klingelt, desto weniger Zeit haben wir. Und je weniger Zeit wir haben, desto begehrter und erfolgreicher scheinen wir zu sein. Unsere ganze Größe scheint auf Zeitmangel gebaut. Zu wenig Zeit, auch das kennen wir natürlich, wenn auch vielleicht in etwas geringerem Ausmaße. Das ist immer dann der Fall, wenn wir auf etwas warten. Dann tun wir alles, damit dieses zu viel an Zeit wieder weniger wird. Wir streifen endlos durch Kaufhäuser. Wir sehen DVDs, bis uns die Augen tränen. Wir essen den Kühlschrank leer. Wir betrachten uns vielleicht stundenlang im Spiegel. Denn zu viel Zeit zu haben, ist für uns schnell mit einem gewissen Gefühl der totalen Wertlosigkeit verbunden. Also wollen wir schnellstmöglichst zurück in den Kreis der Gehetzten. Unsere Religion ist der Stress. Aber sind wir dann gestresst, sind wir natürlich auch nicht glücklich. Der romantische Dichter und Philosoph Novalis, den Sie vielleicht kennen, hat es auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, das Leben ist kurz, wo es lang und lang, wo es kurz sein sollte. Schuld an diesem immer entweder oder, entweder zu viel Zeit, entweder zu wenig Zeit, ist ein Wesen, das ich jetzt erstmal vorläufig das Zeitmonster nennen möchte. Das Zeitmonster hat nichts anderes zu tun, als seinen langen, riesigen Rüssel auf den Moment, auf den Augenblick, das Hier und Jetzt zu legen und ihn aufzusaugen. Was zur Folge hat, natürlich, dass wir mit unseren Gedanken immer genau da sind, wo sie nicht sein sollten. Nämlich immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Kaum kommen wir mal einen Moment zur Ruhe. Schauen meinetwegen zu, wie der Wind die Wolken umhertreibt. Stülpt das Zeitmonster seinen Rüssel auf diesen Moment und saugt ihn auf. Und schon springen unsere Gedanken wieder im Quadrat. Und wir denken entweder, was wir alles hätten besser machen müssen. Was alles hätte perfekter sein können. Wir denken über all die Dinge nach, vor allem wir Frauen, weswegen wir ein schlechtes Gewissen haben müssen. Wir denken darüber nach, was früher alles besser war, jetzt aber nicht mehr. Oder wir denken, ich muss erstmal diesen wichtigen geschäftlichen Termin hinter mich bringen. Ich muss erstmal mein Idealgewicht erreichen. Mich erstmal scheiden lassen. Mich erstmal wieder intensiver um die Kinder kümmern. Dann kommt bestimmt die Erlösung. Dann spanne ich mal richtig aus. Was wir natürlich nie tun. Denn kaum haben wir wieder einmal ein bisschen Zeit, ist es gleich schon wieder zu viel Zeit. Zu viel Zeit, um nicht hinterrücks vom Komplizen des Zeitmonsters überwältigt zu werden, unserem schlechten Gewissen, das uns Ineffizienz vorwirft. Das Zeitmonster ist aber gar nicht meine Erfindung, sondern es ist tatsächlich schon uralt. Schon die alten Griechen schlugen sich mit ihm rum und sie nannten es Chronos. In der griechischen Mythologie ist Chronos der Gott der Zeit. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört? Chronos, so wie in Chronologie oder eben in Chronometer oder wie auch immer. Chronos war ein besonders grausamer Gott. Erst entthronte er nämlich seinen Vater Uranus im Götterhimmel und dann, damit ihm nicht dasselbe Schicksal widerfuhr, verschlang er einfach vorsorglich alle seine Kinder. Und die Botschaft ist natürlich klar, wer nicht aufpasst und Macht über sein Leben, seine Lebenszeit gewinnt, wer keine aktive Haltung gegenüber seiner Lebenszeit einnimmt, landet im Schlund des Chronos. Er wird chronisch unzufrieden, chronisch gestresst und am Ende, wenn er Pech hat, vielleicht sogar chronisch krank. Ich habe gesagt, alle Kinder landen im Schlund des Chronos. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt ein Kind, das überlebt, wie immer, muss man fast schon sagen, natürlich Zeus, der mächtigste aller Götter. Zeus kennen Sie, auch er hat natürlich viele verschiedene Kinder von den unterschiedlichsten Göttinnen und Prinzessinnen. Und er hat auch einen Sohn namens Kairos. Ich weiß nicht, ob den jemand von Ihnen kennt. Das ist der Gott des rechten Augenblicks. Und das ist ein sehr interessanter Gott, vor allem wenn man sich spätere bildliche Darstellungen anschaut. Da sieht man ihn nämlich als einen Jüngling, der eine ganz eigenartige Haartracht hat. Er ist nämlich vollkommen kahl wie ein Greis, hat bloß auf seiner Stirn eine einzige lange Locke. Und dann hat Kairos die Angewohnheit, nicht zu gehen wie normale Götter oder normale Menschen, sondern er hat so kleine Flügelchen auch an seinen Fersen und rennt ganz schnell auf seinen Zehenspitzen hin und her. Und so switcht er unaufhörlich an uns vorbei. Heißt, wenn wir nicht aufmerksam sind und diesen Jüngling, wenn er an uns vorbeirennt, an seiner Locke packen, sprich die Gelegenheit am Schopf ergreifen, ist er schon an uns vorbei und wir kriegen natürlich nur noch den kahlen Hinterkopf zu greifen, wo wir dann abrutschen. Der ist ja kahl. Es hört sich natürlich alles irre gut an und wahnsinnig plastisch, aber wir alle wissen, wie schwierig das natürlich ist, im Alltag den Kairos, den rechten Augenblick zu wahren. Wie können wir also aus diesem immer entweder zu viel oder zu wenig an Zeit einen genau richtig machen? Wie können wir das Zeitmonster besiegen, das uns ja ständig dazu verführen will, das wirklich Wichtige, das Wesentliche in diesem Leben aufzuschieben und uns den vermeintlich wichtigen und dringenden Dingen zu widmen? Sicher nicht, indem wir Seminare mit vergleichsweise lächerlichen Titeln wie Work-Life-Balance oder Schneller lesen besuchen. Denn, seien wir mal ganz ehrlich, das Einzige, was solche Seminare bewirken, ist doch eine nur sehr kurzfristige Beruhigung unseres schlechten Gewissens. zwei Tage nach einem solchen Seminar haben wir vielleicht noch den Eindruck, unser Leben hätte nun eine grundlegende Wendung erfahren. Aber zwei Wochen später ist dann doch wieder alles beim Alten. Tatsächlich haben wir schon alles, was wir brauchen, um dem Zeitmonster, dem Effizienz- und Effektivitätsmonster Herr zu werden. Das sind nämlich die Erkenntnisse des römischen Staatsmannes und Philosophen Seneca. Seneca musste sich leider im Jahr 65 nach Christus auf Befehl Kaiser Neros hin das Leben nehmen. Unter Kaiser Nero leitete er die Staatsgeschäfte, eine nicht ganz leichte Aufgabe, wie Sie sich sicherlich vorstellen könnten. Aber nebenher befasste er sich ganz intensiv mit altgriechischer stoischer Philosophie. Und er hat einen hervorragenden Essay geschrieben, einen ganz tollen Aufsatz, den ich Ihnen unbedingt ganz warm ans Herz legen möchte, falls Sie ihn nicht eh schon vielleicht bei sich zu Hause in Ihrer Bibliothek haben. Der heißt Von der Kürze des Lebens oder auch in der modernen Übersetzung Das Leben ist kurz. Wenn Sie diesen kleinen Text von Seneca lesen, dann können Sie sich sämtliche Stressmanagement, Zeitmanagement-Literatur sparen. Ich möchte Ihnen gerne ein paar kurze, aber sehr prägnante Passagen daraus vorlesen. Seneca schreibt, um uns sozusagen von unserer Chronomanie zu heilen, gilt es, das Vermögen zu wahren, dann sind die Menschen zugeknöpft. Steht aber die Zeit auf dem Spiel, dann geben sie mit vollen Händen aus, während doch gerade hier der Geiz eine Tugend wäre. Nun, gib Rechenschaft von deinen Jahren. Sag uns, wie viel Zeit dich dein Gläubiger gekostet hat, wie viel deine Geliebte, wie viel dein Vorgesetzter, wie viel dein Klient, wie viel der Hader mit deinem Weib, wie viel die Scherei mit deinen Sklaven und wie viel deine dienstbeflissenen Rennereien in der Stadt. Denk daran, wie viele sich an deinem Leben bereicherten, ohne dass du den Verlust gewahr wurdest. Wie teuer dich unbegründeter Kummer zu stehen kam, leidenschaftliche Gier und tändelnde Unterhaltung. Wie wenig dir verblieb von dem, was du anfangs besaßest. Denk an all dies. Und du wirst zugeben müssen, dass du als unreife Frucht vom Lebensbaume fällst. Und Seneca mahnt uns auch. Von den meisten bekommt man zu hören, von meinem 50. Lebensjahr an will ich mich der Muße widmen. Oder das 60. Jahr soll mich frei von allen Ämtern sehen. Doch wer bürgt dir schon dafür, dass du so lange lebst? Wer soll dafür sorgen, dass die Dinge so verlaufen, wie du es dir vorstellst? Und er gibt auch zu bedenken, graues Haar und Falten sollen dir kein Zeichen für eine lange Lebenszeit sein. Ein solcher hat oft nicht lange gelebt, sondern er ist nur lange da gewesen. Mit anderen Worten, alles, was wir laut Seneca wieder lernen müssen, ist es, faul zu sein. Er schreibt natürlich nicht von Faulheit, sondern von Muße. Die Muße, kann man sagen, ist sozusagen die aktive, die philosophische, die kluge Art des Faulseins. Auch etwas, was uns natürlich in dieser Zeit systematisch abtrainiert wurde. Aber nur wer in der Lage ist, mal müßig zu sein, aktiv nichts zu tun, nur der ist ja eigentlich auch in der Lage, diesen wunderbaren Imperativ des römischen Dichters Horaz zu beherzigen, den Sie hundertprozentig alle kennen, Carpe Diem. Heißt natürlich ganz wörtlich übersetzt, pflücke den Tag. Gemeinhin wird es so verstanden, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Das klingt natürlich auch wieder ein bisschen bedrohlich fast schon, sehr, sehr intensiv. Und darüber wird ganz vergessen, dass Horaz eigentlich noch eine zweite Bedeutung intendierte. Nämlich die, lebe so, als wäre jeder Tag dein erster. Und ich würde Sie mal bitten, jetzt wie vorhin einfach mal still, paar Minuten lang, jeder für sich zu überlegen, Wie würden Sie leben, wenn Sie so leben würden, als wäre jeder Tag Ihr erster? Wer möchte sich denn gerne mal dazu äußern? Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Mehr beobachten? Nicht so viel bewerten vielleicht? Abwarten, genau, ganze Ungeduld wäre weg. Man hätte ja das ganze Leben noch vor sich. Ja, letzten Endes ist genau das auch, was Horaz damit gemeint ist. Neugierig, staunend ins Leben gehen, wenn jeder Tag der erste wäre. Das ist also sozusagen genau die Haltung, die wir auch so schön lernen können, wenn wir uns mit kleinen Kindern beschäftigen. Wenn sie irgendwelche Neffen haben oder Enkel oder so, schnappen sie sich einfach mal ein Kind und schauen zu, wie die, ja, wie die jeden Tag begehen, wie die mit einem wirklich odysseuschen Welteroberungshunger jeden Tag begehen. Die kleinen Kinder beherrschen ja auch diese sokratische Frage des was ist dies, was ist jenes aus dem FF. Und bei ihnen kann man auch sehen, dass sie über einen Kühlschrank meinetwegen so staunen können, wie wir vielleicht über einen Außerirdischen staunen würden, weil ja alles neu und staunenswert ist. Also genau diese aktive Haltung des Welteroberns, die wir an den Tag legen würden, wenn wir so lebten, als wäre jeder Tag der erste, die ist natürlich genau das Gegenteil von dem, wie wir uns verhalten, wenn wir im Stressdenken, im Perfektionsdenken verharren. Weil dann registrieren wir überhaupt nichts Neues mehr, wir beobachten überhaupt nichts Neues mehr. Wir sehen immer nur und registrieren immer nur das Altbekannte, wie die weiße Wand zum Beispiel, die wir nachts anstarren, wenn wir uns die Schrecken des nächsten Tages ausmalen oder das Ticken der Küchenuhr, das wie eine Zeitbombe klingt, während wir auf einen wichtigen Anruf warten, oder vielleicht auch die Spaghetti, die wir lustlos hinunterschlingen, während wir an unsere unbezahlten Rechnungen denken. Stellen wir uns mal vor, wir kommen jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an einem Baum vorbei. Dieser Baum ist uns natürlich schon so alt vertraut, dass wir ihn überhaupt nicht mehr registrieren. Wir sehen ihn überhaupt nicht mehr. Wir denken höchstens an die 500 Meter, die zwischen diesem Baum und unserer Arbeitsstelle liegen. Und wir denken daran, dass dieser Abstand mit jedem Schritt kleiner wird. Und wir denken an die endlos langen Vormittag. Und wir denken an die Mittagspause mit Frau Schwarz, die wir nicht leiden können. Und wir denken an die anstehende Geschäftsreise und wir denken an den Besuch bei Tante Gundel nächstes Wochenende. An Tante Gundels Katze, unsere Katzenallergie und daran, dass wir diese Katze am liebsten. Stellen wir uns vor, wir kommen eines Tages wieder an diesem Baum vorbei und sehen plötzlich, dass der von oben bis unten zerborsten ist. Er wurde ganz einfach, während wir schliefen in der Nacht, vom Blitz getroffen. Plötzlich begegnet uns da ein Ding, das uns rausreißt aus dem Gefängnis unseres automatisierten Denkens, das uns zwingt, Fragen zu stellen, neugierige Fragen, wie zum Beispiel, was ist denn mit dem Baum los? Warum sieht dieser Baum nicht aus wie immer? Warum wurde gerade dieser Baum vom Blitz getroffen? Warum denn nicht der von meinem Haus? Und was hat diese Tatsache eines zerborstenen Baumes überhaupt zu bedeuten? Hat es vielleicht irgendwie eine symbolische Bedeutung? Besteht da vielleicht irgendwie ein Zusammenhang mit meinem Leben, mit dem Leben insgesamt? Das alles sind so Fragen, die uns dann im Bruchteil einer Sekunde durch den Kopf schießen. Gleich treiben uns die gewohnten Gedanken wieder in die gewohnten Bahnen. Nur für kurze Zeit waren wir von etwas gebannt, das zu erfassen uns eine wunderbare Herausforderung gewesen wäre. Gäbe es da nur nicht das Regiment des Perfektionsdenkens, des Stressdenkens, des Zielorientiertheitsdenkens. Und so ist es am Ende eben dann wieder ein Tag, der da grußlos an uns vorübergezogen ist, ohne dass wir wirklich ausgeschöpft hätten, was in ihm liegt. Aber es muss natürlich nicht so weit kommen. Das Leben muss kein Kampf sein, kein Kampf um Perfektion. Es kann ja tatsächlich so etwas wie ein Experiment sein oder eine Reise bei Odysseus. Oder vielleicht auch ein Kunstwerk. So zumindest sah es Epiktet. Ein weiterer Stoiker, den kennen Sie vielleicht nicht, aber Epiktet war die wichtigste Inspirationsfigur für Marc Aurel, den Kaiserphilosophen, den berühmten. Epiktet stellte sich sozusagen unser Leben, das Leben jedes Einzelnen, als eine Art amorphe Masse vor. Und er meinte, dass es dann darum gehe, im Laufe des Lebens aus dieser Masse eine schöne Gestalt herauszuhauen. Die schöne Gestalt, das sollen dann natürlich wir werden. Personen, die weniger äußerlich schön werden. Wir sollen nicht ausschauen wie Germany's Next Topmodel, sondern mehr Persönlichkeiten, die sozusagen von innen heraus strahlen, weil sie Orientierung haben, weil sie ein bestimmtes Wertebewusstsein haben. Das ist sozusagen diese berühmte Metapher, auf der die antike philosophische Lebenskunst und gerade eben die stoische Lebenskunst beruht, von der wir auch heute noch extrem viel lernen können. Kunst kommt von Können. Und niemand kann ganz einfach so können. Zum Können braucht es ziemlich viel. Neben dem Talent natürlich braucht es Ausdauer, Geduld, Beharrlichkeit und ziemlich viel Übung. Und in diesem Zusammenhang ist ein sehr interessantes Wort ganz wichtig, nämlich die Askese. Woran denken Sie, wenn Sie Askese hören? Verzicht? Bitte? Ach so, Überbewusstsein, Sie meinen so Über-Ich, so ja, also ständig, da schaut einer zu und du musst es machen und so. Mhm. Verzicht. Fasten, genau. Sehr schön. Rückzug. Ja, man stellt sich auch sehr gern bei Askese so einen kleinen Mönch vor, der bei Brot und Wasser in seiner Zelle sitzt und den Rosenkranz betet. Also doch sehr karg ist doch das Bild, was uns wahrscheinlich gemeinhin kommt, wenn wir an Askese denken. Sowas wie Selbstkasteiung. Das ist ganz interessant, weil wir dieses Wort eigentlich aus dem christlichen Begriffshorizont nur kennen und ganz vergessen haben, was dieses Wort ursprünglich heißt. Ursprünglich kommt Askese aus dem Altgriechischen, Askesis. Und es heißt tatsächlich nichts anderes als Übung. Im Sinne eines täglichen, sorgfältig ausgeführten und vor allem auch freiwilligen Trainings. Und die Griechen, speziell die stoische Lebenskunstschule, sagten eben, idealerweise sollte das Üben ein ganzes Leben lang andauern. Das ganze Leben sollte eine einzige Übung werden, weil der Sinn des Übens liegt im Üben selbst. Das ist sozusagen der nötige Umweg, den wir gehen müssen, der Umweg der Selbstreflexion, des Dialogs mit uns selbst, auch mal der Selbstprüfung. Oder um es noch deutlicher zu machen, worum es geht bei der Askese. Die Askese, können Sie sagen, ist letzten Endes unsere genuin abendländische Form der Meditation. Sie stellt uns sozusagen das mentale, körperliche und seelische Rüstzeug bereit, das wir brauchen, um in dieser verwirrenden Zeit zu bestehen. Wir brauchen kein Navigationssystem, wir sollen lieber ein Leben lang üben. Das wäre so das, worum es hier geht. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss gerne ein paar stoische asketische Praktiken vorstellen und Sie vielleicht ein bisschen mal einladen zu überlegen, wie Sie diese Praktiken, die natürlich aus langen vergangenen Jahrhunderten stammen, speziell eben aus der Kaiserzeit, wie Sie die vielleicht in Ihr eigenes Leben übersetzen könnten, um Ihrem eigenen Perfektionismus Herr zu werden. Erste asketische Übung, die Übung des Erinnerns und der Selbstprüfung. Geht ganz einfach. Man erinnert sich am Ende jeden Tages, was man so tagsüber gemacht hat. Was gut war, was weniger gut war, was einem gut gelungen ist, was misslungen ist. Aber eben nicht, um sich selbst zu verurteilen, sondern einfach, um ganz nüchtern Bilanz zu ziehen. Um nochmal die vergangene Zeit Revue passieren zu lassen und einfach einen Startpunkt zu ermitteln, wo man dann am nächsten Tag mit dem Üben weitermachen kann. Jetzt haben sich aber auch die Griechen sozusagen nicht nur rückwärts erinnert, sondern auch das Vorwärtserinnern war von einer ganz, ganz wichtigen Bedeutung. Vorwärtserinnern, kann sich irgendjemand was darunter vorstellen? Vorhersagungen, ja, nicht ganz, aber eine gute Idee auf jeden Fall. Die alte Erfahrung mit der Vorstellung kombinieren, hört sich auch gut an. Ja, es meint sozusagen ganz einfach, es ist tatsächlich sehr schwer, das natürlich jetzt so zu erraten, zu verstehen, was da jetzt hier gemeint ist. Einfach sozusagen das vorwegzunehmen, was noch nicht eingetreten ist, gerade auch an Schlimmen. Es meint, sich regelmäßig auch daran zu erinnern, dass eben dieses Leben endlich ist, ganz einfach, dass man sterblich ist. Diese Art der konstruktiven Todesbewusstheit ist etwas, das natürlich in unserer Zeit vollkommen verloren gegangen ist. Seneca hat zum Beispiel gesagt, wir sagen ja, Tod ist etwas Morbides, da wollen wir nichts davon hören, Ausschluss geht nicht. Seneca hat gesagt, betrachte den Tod, um zu lernen, wie man lebt. Es geht also darum, den Tod wieder sozusagen als besten Motivator überhaupt zu begreifen, diese Grenze des Lebens, um sein Leben in sinnvoller, in gelebter Weise zu gestalten. Und um diese Todesbewusstheit in konstruktiver Absicht zu stärken, haben die Stoiker regelmäßig auch sogenannte Sterbemeditationen gemacht, die sie übrigens auch nicht nur bei den Stoikern finden. Das ist also eine Praxis, die in allen Kulturen interessanterweise verbreitet ist. Auch über alle Jahrhunderte hinweg finden sie die. Ich möchte Ihnen mal eine solche Meditation vorstellen. Und Sie sind natürlich absolut frei, ob Sie die vielleicht heute sogar schon mal ausprobieren möchten. Würde also so gehen. Sie gehen heute Abend zu Bett, wie jeden Abend. Sie ziehen die Bettdecke hoch. Konzentrieren sich einfach nur auf ihren Atem, wie wir das vorhin ja auch gemacht haben. Und dann gewöhnen sie sich mal langsam an den Gedanken, dass es das letzte Mal ist, dass sie einschlafen. Und wenn sie dann schon merken, nein, ich stehe senkrecht im Bett, es steigen Ängste in mir auf oder ich bin sowieso derzeit nicht so ganz so gut drauf oder ich habe vielleicht auch mit Depressionen zu kämpfen, dann sollten sie absolut diese Übung nicht machen. Die andere ungünstige Variante ist, dass sie bei dieser Übung ganz einfach ganz schnell einschlafen, weil sie in so eine Tiefenentspannung kommen. Wenn es ihnen gelingt aber, beide Alternativen zu umschiffen, können sie weitermachen und mal zurückschauen und sich fragen, ja Moment, aber wenn das jetzt wirklich das letzte Mal ist, dass ich einschlafe, könnte ich denn jetzt eigentlich wirklich überhaupt gehen? Wäre es überhaupt für mich okay, dieses immer noch nicht abgeschlossene Leben so zu verlassen? Oder gibt es nicht doch etwas, das ich ständig aufschiebe, schon seit Jahren, das mir aber doch, wenn ich mal drüber nachdenke, ziemlich wichtig ist und das ich eigentlich unbedingt noch erledigen möchte, bevor ich gehe? Wer oder was könnte mich daran hindern, jetzt zu gehen? Und dann können Sie auch mal nach vorne schauen und sich überlegen, ja, Moment, also wenn ich jetzt gleich nicht mehr bin, was ist denn dann eigentlich? Ist dann wirklich nichts? Wie steht es eigentlich wirklich mit meinen Glaubensüberzeugungen, mit meinen Überzeugungen von Spiritualität? Und Sie können dann auch mal die Hier-und-Jetzt-Situation beleuchten und sich fragen, wer möchte ich, soll denn eigentlich in dieser meiner letzten Stunde an meinem Sterbebett stehen? Und da würde man sicherlich auch theoretisch sagen, ja ganz klar, meine Lieben, meine Familie, möchte mich verabschieden. Aber es ist ganz interessant, wenn Sie die Übung machen. Und es ist ja eine Übung, das heißt, dass man sie schon auch immer mal wieder machen sollte. Sicherlich nicht jede Woche, aber vielleicht einmal im Jahr oder alle halbe Jahr. Sie werden feststellen, dass oftmals, wenn Sie diese Übung machen, lang vergessene Gesichter aus Ihrer Vergangenheit auftauchen, von Menschen, an die Sie ewig nicht mehr gedacht haben, aber die vielleicht doch eine größere Bedeutung haben oder hatten für Ihr Leben, als Ihnen das so im Alltagsbewusstsein überhaupt klar ist. Das ist also eine wunderbare Erinnerungsübung, die gleichzeitig natürlich eine Selbstprüfungsübung ist, weil sie uns zwingt, eben ja mal wirklich uns mit der Frage auseinanderzusetzen, lebe ich wirklich für das ich leben möchte? Wer bin ich? Wo stehe ich? Was sind wirklich meine Prioritäten? Wenn Sie sagen, ja, aber das ist mir doch ein bisschen zu morbide. Es gab also auch noch eine andere sehr berühmte Selbstprüfungsübung, nämlich der Rollentausch, den man gemacht hat, relativ regelmäßig zwischen Herr und Sklave. Also auf der einen Seite der gebildete Athener, ja, Herr, und auf der anderen Seite die Sklaven. Und man hat also gesagt, ab und zu nimmt man mal nicht Platz an der von den Sklaven so festlich gedeckten Tafel und man vertilgt nicht die von den Sklaven so köstlich zubereiteten Speisen und Getränke, sondern man lässt seine Sklaven Platz nehmen, während man selbst sich auf das dreckige, von Läusen und Mäusen umsäumte Lager der Sklaven hinflätzt, einfach um sich selbst zu prüfen. Wie sehr bin ich denn eigentlich wirklich so mit meiner Rolle identifiziert, die ich so Tag für Tag spiele? Wie sehr geht es mir wirklich ums Sein? Geht es mir nicht doch vielleicht mehr ums Haben? Das ist also eine sehr gute Übung, um sich der Frage auch, wer bin ich, einmal auf ganz andere Weise zu nähern. Und ich habe also vielfach auch mit meinen Klienten über diese Übung gesprochen und sie ihnen ans Herz gelegt. Und viele haben das also auch mit großem Erfolg versucht. Das ist also sehr lustig, wenn man diese Übung auch mal mit den eigenen Kindern macht. Oder vielleicht im Job, ich weiß nicht, was Sie für ein Verhältnis mit Ihrem Chef haben, mit Ihrem Boss haben, ja, dass man einfach mal so lustig die Hierarchien vertauscht. Und das ist eine wunderbare Weise, sich und die anderen mal ganz neu kennenzulernen. Gut, vielleicht... noch eine, die asketische Praxis des Schweigens. Man hat also sogenannte Schweigebankette veranstaltet. Man hat sich sozusagen unter Freunden getroffen und einer der Anwesenden hat eine mehr oder weniger improvisierte Rede über ein Thema gehalten, das alle interessiert hat. Und das Interessante ist, während dieses kurzen improvisierten Vortrages durfte nicht unterbrochen werden, die Anwesenden durften nicht dazwischen rufen, auch nichts fragen, wenn sie was nicht verstanden haben. Und auch hinterher wurde nicht diskutiert, sondern man hat es ganz einfach schweigend sozusagen über das soeben Gehörte meditiert. Man hat einfach ganz respektvoll versucht, die Logik des Gehörten mit der eigenen Logik nachzuvollziehen, ohne sie gleich sozusagen mit der eigenen Logik zu überdröhnen. Und hat dazu schweigend einen kleinen Imbiss serviert. Das ist also auch etwas, was ich sehr gerne meinen Klienten ans Herz lege, gerade auch den Frauen. Also wir Frauen reden ja auch immer sehr viel und das ist auch schön und sehr kathartisch. Aber es ist auch mal ganz interessant, mal seine Freundinnen nicht zu einem Kaffeekränzchen einzuladen, sondern zu einem Schweigekränzchen. Und einfach auch da mal ein bisschen zu üben, sich zu trainieren. Wie ist denn das so, wenn man sich sozusagen schweigend unterhält? Die Praxis des Lesens und des Schreibens, da denken wir natürlich gleich an Schulkinder, denken wir, es brauchen wir nicht, können wir eh schon, aber weit gefehlt, wenn man an Goethe zum Beispiel denkt, der ja auch so sinngemäß gesagt hat, ich habe 80 Jahre gebraucht, um lesen zu lernen und kann es noch nicht. Also es braucht anscheinend doch schon was dazu, sozusagen im philosophisch, im tiefen Sinne lesen zu lernen und genauso haben das auch die Stoiker verstanden. Man las also nicht, wie wir das tun, einen schönen Krimi, einen schönen Liebesroman, um uns zu zerstreuen, sondern im Gegenteil, um sich zu sammeln. Man las die Erkenntnisse seiner Lieblingsphilosophen oder schrieb sie auf, um sie zu memorieren, um sie auswendig zu lernen, damit man sie dann in schwierigen, verwirrenden Lebenssituationen parat hatte. Also wirklich wie ein philosophisches Heilmittel. Haben wir natürlich heute auch nicht mehr. Wir haben dafür Psychopharmaka, Tranquilizer im schlimmsten Fall. Ursprünglich gab es also tatsächlich auch die Philosophie als Heilmittel. Sehr schön. Auch hier möchte ich Ihnen gerne empfehlen von Epiktet, sein Handbüchlein der Moral. Es sind sozusagen lauter kleine Abschnitte, Mitschriften seiner Schüler sind es, die also ziemlich einfach sind, auswendig zu lernen und ganz einfach sehr schön, um sich zu wappnen. Und ich möchte Ihnen vielleicht ganz zum Schluss da noch einen kurzen Absatz daraus vorlesen. Okay, also ich lese Ihnen vielleicht mal die berühmteste Passage vor. Auch sehr, wirklich sehr nützlich für den Alltag. Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen und Urteile über die Dinge. So ist zum Beispiel der Tod nichts Furchtbares, sondern nur die Meinung, er sei etwas Furchtbares. Das ist das Furchtbare. Wenn wir also auf Hindernisse stoßen, beunruhigt oder gekränkt werden, wollen wir die Schuld nie einem anderen, sondern nur uns selbst geben, das heißt unseren Meinungen und Urteilen. Ein Ungebildeter verrät sich dadurch, dass er anderen Vorwürfe macht, wenn es ihm schlecht geht. Ein Anfänger in der philosophischen Bildung macht sich selbst Vorwürfe. Der gründlich Gebildete schiebt die Schuld weder auf einen anderen noch auf sich selbst. Vielen Dank. Danke.
Danke. Ja, liebe Rebecca Reinhardt, ganz vielen Dank für diesen anregenden Vortrag. Die Diagnose unserer Zeit, in der wir uns heute befinden, und was vielleicht ungewohnt und neu ist, eine philosophische Therapie, keine medizinische oder psychologische. Eben, ich denke mir heute, also früher waren es oft die Priester, die Anleitungen, Anregungen gegeben haben, wie man richtig, wie man gut lebt. Das haben in den letzten Jahrzehnten die Psychologen und die Psychotherapeuten und zum Teil die Ärzte übernommen. Aber eben, wenn man sich einmal beginnt, mit Philosophie zu befassen, dann entdeckt man ja, dass das wirklich stimmt, wie es im Buch Kohelet heißt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, dass viele dieser Gedanken wirklich tausende Jahre alt sind und für unsere Zeit wieder sehr aktualisiert werden können. Und wir haben zwei Beispiele heute kennengelernt, das philosophische Zeitmanagement. Also diese Idee von Seneca, das Muße lernen, das Faulsein in unserer Alltagssprache. Und das hat mir ganz gut gefallen, eben dieser Satz, lebe jeden Tag so, als ob es der erste wäre. Weil man hört oft, lebe jeden Tag so, als ob es der letzte wäre. Aber ich denke, das ist nicht praktikabel, weil wenn es der letzte wäre, ja, da würde ich meine Steuererklärung nicht mehr ausfüllen.
Ja, oder? Das ist tatsächlich auch sehr schwer, wenn man sich das vorstellt, weil man ist ja extrem unter Druck, jetzt Prioritäten zu setzen. Also man will dann alles gleichzeitig machen.
Aber was der erste ist, das führt uns zu diesem Staunen, zur Begeisterung, zur Neugier, wieder etwas so sehen, wie man es zum ersten Mal gesehen hat. Und ich denke ja auch, der Hinweis, also von Kindern, von kleinen Kindern, können wir das wirklich lernen. Es ist erstaunlich, wie die das können, wie wir das auch gekonnt haben und aber im Verlauf des Lebens verlernt haben. Heute kommt es ja wieder mit diesen Achtsamkeitsübungen und Seminaren. Ja. Da lernt man ja auch wieder ganz andächtig 5 Minuten lang einen Apfel oder eine Mandarine zu essen oder eben einfach achtsam, aufmerksam zu sein für das, was man wahrnimmt. Also einfach unsere Wahrnehmung wieder zu reinigen. Also das wäre philosophisches Zeitmanagement. Lebe jeden Tag so, als ob es dein erster wäre. Und ganz interessant auch das zweite, Askese, ganz eine andere Bedeutung, als wir üblicherweise dem zuschreiben, dass das nämlich tägliche Übung wäre, tägliche Praxis, tägliches Training. Aber auch hier, wir machen es ja nicht einmal körperlich, solange uns nichts fehlt, machen wir ja nichts. Erst wenn uns etwas fehlt, dann gewöhnen wir uns daran, dass es vielleicht doch gut wäre, täglich zu turnen, Übungen zu machen oder sonst etwas Gutes zu tun. Und hier diese drei oder vier Beispiele, also Sterbemeditation, das hat Reinhard Dausch, habe ich mich erinnert, auch vor 20 Jahren immer wieder gemacht. Ja. Also so Sterbemeditationen, sich vorzustellen, eben könnte ich gehen, könnte ich in Frieden gehen. Das heißt natürlich auch eben, kann ich zufrieden sein mit den Stückwerken meines Lebens, weil ich glaube, wir müssen uns schon im Klaren sein, unser Leben bleibt immer Stückwerk, also ist natürlich nie abgeschlossen. Aber eben, könnte ich damit zufrieden sein, das akzeptieren, ja dazu sagen, oder bleibt etwas offen, was ich sage, das hätte ich unbedingt noch gewollt. Rollentausch, Herr und Sklave, Chef und Untergebener, ja. Schweigen und lesen, diese philosophischen Heilmittel wieder
auswendig lernen.
Entdecken, auswendig lernen. Gedichte, es gibt manche Menschen, fällt mir immer wieder auf, es sind auch meistens eher ältere, die sagen, sie lernen Gedichte wieder, weil Gedichte sind, glaube ich, auch so etwas, also wie ein Heilmittel, die Sprache, die Erkenntnisse, die da konzentriert drinnen sind, die wirken mindestens so gut wie Homöopathie oder andere Dinge. Ja, es gibt wie immer die Möglichkeit zum Gespräch, zu Fragen, zu Kritik, oder eben Fragen, wenn Sie etwas noch gerne gehört hätten. Ich muss Sie erklären, es war jetzt ein Schnelldurchlauf, den uns Rebecca Reinhardt geboten hat. Zuerst wollte ich, dass sie über die Sinndiät spricht. Und als ich dann den Odysseus begonnen habe zu lesen, habe ich gedacht, oh, das ist noch ein wichtigeres Thema. Sie soll über die Kunst des Irrens sprechen. Und sie hat sich dann entschlossen, so eine Mischung irgendwie von beiden zu machen. Aber Sie können sich vorstellen, das war ein Schnelldurchlauf in diesen beiden Büchern. Und auch im dritten steht natürlich noch einiges drinnen. Es gibt freundlicherweise den Büchertisch hinten, wo Sie alle diese drei Bücher auch erwerben können, mitnehmen können. Rebecca Reinhardt signiert sie auch gerne. Ja, aber wenn Sie jetzt noch etwas auf dem Herzen haben, das Sie fragen wollen, jetzt besteht die Möglichkeit dazu.
Ja, hallo, ich hätte jetzt noch eine Frage zum Thema Zeit. Also im Moment bin ich ein glücklicher Mensch. Ich habe auch für mich jetzt ausreichend Zeit zur Verfügung, trotz der Arbeit und aller möglichen Visionen, die ich habe. Oder? Und also stimmt mir schon sehr glücklich. Und trotzdem ist es, muss ich sagen, im Alltagsgetriebe sonst schwierig, oder? Wenn man hat einfach wenig Zeit. Und wenn man sich einmal Zeit nimmt und man kommt in das Gefühl der Zeitlosigkeit, dann da musst du wirklich fast einen Wecker stellen und wirst wieder rausgerissen. Und es ist sowas von schade, man hat kaum mehr die Möglichkeit zu sagen, jetzt habe ich einen kompletten Tag, der kann ich jetzt nach Lust und Laune entweder vergeuden, verschwenden, ist egal, was ich mache, einfach das, wonach man ist. Und das ist schon sehr schwierig in der heutigen Zeit, oder wo einfach die Ansprüche so straff sind, oder mit immer mehr Arbeit und immer mehr Tätigkeiten und die Belastung ist einfach viel größer. Also klar kann man sich ab und zu die Zeit nehmen, aber ich denke, es ist sehr schwierig. Ja. Was haben Sie für eine Idee dort dazu?
Ja, das ist klar. Also ich denke, ich habe Ihnen einige Ideen dazu gegeben. Also das ist natürlich immer ein gutes Argument zu sagen, ja, aber das ist ja schwierig. Völlig klar. Also das erfahren wir natürlich jeden Tag, diese Herausforderung. Also wir haben alle keine Zeit, ja, und gerade deswegen müssen wir sie uns eben einfach nehmen. Gerade deswegen finde ich das eben so ein schönes Bild mit dem Kairos, sich eben klar zu machen, dass jeder Augenblick in unserem Leben wirklich einzigartig ist. Der kommt nicht mehr. Und klar, dazu braucht es erstens Mut natürlich, sich sozusagen diesem Zeitgeist zu widersetzen. Und zweitens, wie gesagt, eben wirklich Askese, also Übung. Es ist einfach auch eine Sache des Trainings, das immer wieder zu tun, immer sich wieder zu widersetzen sozusagen, gegen den Kronos.
Jetzt ist hier die nächste Wortmeldung.
Ich Ich habe eine ziemlich schwierige Frage an die Philosophin. Wie sehen Sie, gibt es Freiheit? Also können wir unser Leben frei gestalten? Gibt es Freiheit? Oder ist alles notwendig? Also wie ist das Verhältnis zwischen Freiheit und Notwendigkeit? Die Hirnforscher heutzutage sagen, dass es keine Freiheit gäbe. Wie sehen Sie das?
Ja, also das ist natürlich eine sehr beliebte Frage, die natürlich jetzt ein bisschen auch den Rahmen unserer Veranstaltung sprengt. Es ist sicherlich, haben Sie völlig recht, die moderne Hirnforschung hat ja auch ihre Beweise, warum das so oder so ist. Also ich persönlich denke, es mag alles sein, also es ist jedenfalls der neueste Stand der Forschung, aber vom praktischen Leben, und ich bin eine praktische Lebensphilosophin, ist es letzten Endes egal. Da ist wirklich unsere Erfahrung allentscheidend, und wir machen eben tagtäglich die Entscheidung, die Erfahrung, dass wir eben tatsächlich Entscheidungsfreiheit haben und dass es nun einfach mal da ist und dass es für uns immer ein Thema ist, die Frage, wie entscheide ich mich und war das, wie ich mich jetzt entschieden habe, tatsächlich das Richtige oder Falsche? Also ich glaube persönlich jetzt auch nicht an Vorherbestimmung. Also ich verstehe sie jetzt so im Sinne von schicksalshafter Vorherbestimmung. Ich will das auch nicht ausschließen. Aber ich denke, wir sollten einfach das tun, was nach Maßgabe unserer Möglichkeiten und auch unserer Erfahrung nach eben ja in unserer Macht steht, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, wir haben diese Möglichkeit, tatsächlich zu wählen.
Es wurde auch im Vortrag angesprochen, auch in den Büchern stets, dieser Wahn oder diese Vorstellung, die wir heute haben, man könnte richtig leben. Da tragen natürlich auch die ganzen Berater sehr viel dazu bei, die eben sagen, was eben jetzt zum Beispiel gesund oder nicht gesund ist und auch die psychologisch, Experten. Was man da tun soll oder nicht. Und eben das Tückische ist, dass wenn etwas schief geht, eben, dass wir das als Art Strafe oder eben als Schuld erleben. Die Frage ist, wie kommen wir von dieser Vorstellung eben, man könnte richtig leben, und wenn man es eben nur richtig machen würde, dann würde ja auch nichts passieren. Dann wäre man gesund und glücklich und reich und erfolgreich. Wie kommt man davon weg?
Ja, also das ist eben halt auch wieder dieser Perfektionstrieb unseres Zeitalters, und der hat eben auch sehr viel, also hängt er für mich auch damit zusammen, mit diesem ständigen Vergleichen mit anderen und dem ständigen Optimieren anhand des Vergleichs mit anderen. Und ich meine, die Strategie oder der Königsweg der Philosophie ist halt immer in jedem Moment mal wirklich anfangen, selber zu denken und kritisch die Dinge zu hinterfragen. Und auch das ist natürlich etwas, was ich erstmal trainieren muss. Nicht einfach machen, weil das ist jetzt so und das muss jetzt gemacht werden, sondern erstmal denken und zu sich kommen.
Also nicht denken, wie glücklich die Heidi Klum und der Seele ist. Und dann erfährt man ja doch, dass es nur kurze Zeit gedauert hat.
Da hinten ist es. Mir hat heute jetzt im Vortrag ein wirklich existenzbedrohender Irrtum gefehlt. Hier kommen diese Methoden, die wir gehört haben, scheinen zu wenig zu sein. Also wenn man wirklich existenzbedrohend, das heißt also, dass irgendwie eine Katastrophe eingetreten ist durch Eigenverschulden oder aber auch Berufsentscheidung eine falsche und Einkommensverlust oder Partnerwahl zum Beispiel, dass man sich wirklich geirrt hat. Mit diesen Methoden scheint mir dann zu wenig zu sein, um zurechtzukommen.
Ja, haben Sie es denn schon ausprobiert? Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, also alle diese, also ich meine, ich habe Ihnen, wie ja auch schon Herr Dr. Köp gesagt hat, nur ein kleines Aperçu, einen kleinen Appetizer geliefert von diesen sehr komplexen Themen, die man natürlich auch noch stundenlang weiter ausführen könnte. Aber es sind jedenfalls alles Strategien, die ich, wie gesagt, wöchentlich ja auch sozusagen direkt am Menschen nicht nur erprobe, sondern wo ich eben wirklich sehe, dass es den Leuten hilft, auch den Leuten wirklich in der Klinik, die teilweise wirklich sehr viel verloren haben, wenn nicht schon fast alles. Und es ist wirklich etwas, was den Leuten hilft und Trost gibt. Vorausgesetzt, es besteht eben wirklich die Bereitschaft, sich intensiv und ernsthaft damit auseinanderzusetzen und eben natürlich auch seinen eigenen Beitrag zu leisten. All das sind natürlich keine Strategien, wo sofort der Erfolg dann nach einmal ausprobieren kommt, sondern es verlangt sehr viel aktive Selbstbeteiligung.
Dann oft verändert wahrscheinlich eine solche Erfahrung ja eben in erster Linie unsere Perspektive, eben unsere Meinung von den Dingen, nicht unbedingt die Dinge, die lassen sich ja oft wirklich nicht ändern, so aber man sieht dann den Unfall, die Krankheit, die Scheidung einfach unter einem anderen Gesichtspunkt. Ja, so zu diesen Sprüchen wie Gott hat die Zeit geschaffen, aber von Eile hat er nichts gesagt. Das gefällt mir auch in Ihren Büchern. So, es ist so auch viel Humor, Ironie drinnen. Nur eine Stelle, wie das klingt, möchte ich Ihnen noch ganz kurz vorlesen. Eben, wir fürchten uns davor, dass etwas wirklich Schlimmes passiert. Deshalb halten wir an der bestehenden Ordnung fest und wir haben Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen, Kfz-Versicherungen, Haftpflichtversicherungen, Unfallversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Hausratsversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Reiseversicherungen, Gebäudeversicherungen, Lebensversicherungen. Nur eine Todesversicherung haben wir nicht. Sterben müssen wir nach wie vor ganz allein mit allen Risiken, die das Ableben mit sich bringen könnte. Fegefeuer, Hölle, Wiedergeburt als Regenwurm. Also die Bücher lesen sich einfach auch sehr gut und ich darf Sie noch einmal auf den Büchertisch hinweisen. In der Vorbereitung habe ich auch noch einen schönen Spruch gefunden. Je genauer du planst, desto härter trifft dich der Zufall. Jetzt bleibt mir nur noch zu danken, zuerst Ihnen, liebe Frau Dr. Reinhardt, für Ihr Kommen, für diesen belebenden, anregenden, interessanten Vortrag. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei all den Helfern im Hintergrund wiederum. Das war Marius Kekai, ist unser Tonmeister. Dann die beiden Kamerafrauen, die Martina Podgornik und die Christine Branner. Unser Regisseur heute war Moritz Wetzig. Die Kartenreservierungen, Sie melden sich ja freundlicherweise an oder auch wieder ab, wenn Sie nicht kommen können, die macht Gabi Peach Veit. Auch dafür bedanke ich mich sehr. Wenn Sie das Thema vertiefen wollen, eben gibt es die Möglichkeit, zunächst einmal noch einmal diesen Vortrag, das Video, die Bilder, die Sie hier gesehen haben, auf unserer Homepage anzuschauen. Das können Sie auch jederzeit weiterempfehlen, also www.ak-vorarlberg.at. Da finden Sie alle 20 Veranstaltungen, die es bisher gab. Es gibt die Bücher zum Weiterlesen, auch in der Bibliothek der Arbeiterkammer. Und der heutige Vortrag, der wurde auch vom ORF aufgenommen und Johannes Schmiedle wird ihn gelegentlich in der Fokussendung bringen. Der nächste Vortrag, der findet dann am 1. Februar statt, am Mittwoch in einer Woche. Da kommt der St. Galler Professor Peter Groß. Er war letztes Jahr hier mit dem Thema die Multioptionsgesellschaft. Und jetzt spricht er über sein Leib- und Magenthema Glücksfall Alter. Alte Menschen sind gefährlich, weil sie keine Angst vor der Zukunft haben. Das ist also am Mittwoch und dann der letzte Vortrag ist dann am 8. Februar. Reinhard Haller spricht dann über Glück und Unglück der Sucht. Dieser Vortrag wird dann vom Westdeutschen Fernsehen aufgezeichnet für die Fernsehsendung Teleakademie, nur als Vorinformation und ich denke, da werden auch bald die Karten weg sein. Jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich, wie gesagt, dass Sie Ihre kostbare Zeit heute für diesen Abend reserviert haben, dass Sie hierher gekommen sind. Ich hoffe, Sie haben es nicht bereut. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter und kommen Sie jetzt gut nach Hause.